Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts von meiner Wenigkeit und der fantastischsten, bezauberndsten, tollsten Frau des Universums, die zufälligerweise auch noch meine große Liebe ist, was eine sehr wunderbare Zusammenfügung des Universums ist, nämlich Maria Lorenz-Bogelberg.
Hi.
Hallo Maria.
Hi. Hi Nietzsche.
Hi Maria. Es ärgert mich so oft, dass ich keinen Spitznamen für dich habe. Du hast Nielsi, ich habe nur Maria. Und manchmal antworte ich mit Maria-Line, aber dann wissen wir beide, dass es passive-aggressive ist.
Ja, und Maria-Line würdest du auch nie von dir aus sagen, sondern das ist nur deine Reaktion auf einen bestimmten Tonfall von mir.
Genau.
Nielsi, Maria-Line.
Nielsi, du musst jetzt sofort was für mich tun, was du nicht machen willst,
ja.
Nielsi.
Nielsi.
Und darauf kommt ein Maria-Line. Ja. Aber es gibt keine schlaue, niedliche Verniedlichung von Maria. Mariechen. Aber das ist irgendwie, dann denke ich, aber Marie ist für mich ein eigener Name, deswegen finde ich Mariechen für Maria nicht gut.
Meine Familie nennt mich ja so.
Ja, ich weiß, aber das ist, deine Familie da, der ist Deutsch nicht so wichtig wie mir.
Ja. Ja, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, wie so Deutsch im Prinzip ist so eine Art polyamore Beziehung, bin ich ja mit dir und der Sprache
und Deutsch.
Deutsch. Ich fange gleich mal mit einem Real Talk an jetzt.
Es gab doch auch mal so ein Lied.
Oder nicht.
Ja, warte, ich bin gerade noch in Gedanken.
Ja, ist okay.
Es gab mal so ein Lied, wie hieß es nochmal, auch mit Marie. Der Typ nannte sich Joachim Deutschland, was schon mal ein genialer Künstlername war. Und das Lied war irgendwie Verpiss dich Marie oder Geh zur Hölle Marie oder irgendwie so.
Marie würde ich mich auch nie angesprochen fühlen.
Ja.
Junge Freundeskreis aus der Zeit, also der jetzt noch da ist aus der Zeit, wo ich wirklich noch jung war, also so Grundschule bis rein so in die Ende der Zehner.
Ja.
Die nennen mich Mariechen, Mariechen, Miechen.
Dann gefallen mir alle in die Spitzen.
Und ich mochte Mariechen immer total gerne und Mariechen auch. Das habe ich immer
sehr Mariechen gemocht. Nennen?
Naja, das ist ja jetzt nicht natürlich. Ich finde es okay. Also ich meine, du nennst mich ja auch nicht Maria.
Ja.
Du nennst mich ja irgendwie Baby oder so. Also du benutzt, also auch wenn du Maria zu mir sagst, weiß ich, oh, jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen, jetzt kriege ich kein Taschengeld nächste Woche. Also deswegen, du hast ja schon Spitznamen für mich, aber die haben halt gar nichts mit meinem Namen zu tun.
Das stimmt. Aber ganz viele Spitznamen habe ich auch noch nicht für dich.
Ja.
Ich hab dich zum Beispiel noch nie Fötzchen genannt.
Also erstens, hast du schon?
Wirklich?
Ja. Also lustig, aber hast du schon.
Okay, ja.
Tut mir leid, das
soll ich das etablieren? Ist dann auch beim Familienfest
ja,
vielleicht irgendwie
ich finde
schön.
Überhaupt das Wort Fötzchen und etablieren in einem Satz zu verwenden schon gut.
Bringst du mir auch noch ein Stück Kuchen mit Sahne mit Fötzchen? Das wäre doch schön, wenn das an der Tafel.
Aber dann würden die meisten denken, dass der Kuchen Fötzchen heißt. Weil es gibt ja so Kuchen, die so komische.
Fötzchen mit Sahne.
Ja.
Lecker, lecker.
Ja, aber ich meine, da ist ja Cream Pie auch nicht so weit von entfernt.
Absolut.
Also, und damit sind wir schon voll in der Folge.
Jetzt aber zu deinem Real Talk.
Ja, pass auf.
Ja, okay, pass auf.
Jemand hat uns geschrieben, und ich möchte das ernst nehmen, auf eine liebevolle Art. Also ich will mich darüber nicht lustig machen, sondern will das gerne ansprechen, weil das A, will ich gleich mal vorweg schicken, stimmt. Und ich wollte mal hören, was du dazu sagst und ob das was ist, was wir lösen müssen oder nicht.
Okay.
Ich finde, bei NWV, werden wir jetzt ja immer genannt, redet Maria zu viel und Nils zu wenig. Dann aber ganz süß mit so einem Versteck-Monkey und in Klammern, sorry, lieb euch voll.
Ja.
Aber das würde ich gerne mal ansprechen, weil das stimmt. Also ich rede mehr als du.
Ist das so?
Also ob jetzt stimmt, dass ich zu viel rede und du zu wenig, weiß ich nicht. Aber ich rede viel mehr als du. Das sehe ich an den Spuren auch.
Ja.
Lustigerweise
empfinde ich das gar nicht so. Ich hab nach jeder Aufnahme das Gefühl, dass ich genauso viel geredet habe wie du.
Ich glaube, es ist themenabhängig. Also ich sehe es auch, dass es themenabhängig ist. Aber generell rede ich schon ein bisschen mehr als du, ja.
Aber wenn es sich für mich nicht so anfühlt, dann ist bei mir ja gar nicht der Impuls, mehr zu reden sozusagen. Deswegen.
Na, ich habe mich gefragt, also erstmal finde ich es total okay, wenn ihr uns sowas schreibt.
Ja.
Ne? Also ich würde es jetzt auch gar nicht, ich würde es nur gerne mal ansprechen, weil es halt, weil ich mich gefragt habe, ob es denn, also es klingt, die Person schreibt, ich finde, Maria redet zu viel und jetzt zu wenig. Könnte ja theoretisch sogar auch sein, wenn wir gleich viel reden, weil sie dich einfach mehr reden hören will.
Ja.
Oder so.
Ja.
Keine Ahnung.
Wer kann
sie
verübeln?
Ja, eben. Also ich nicht. Ich würde dich auch manchmal gerne mehr reden hören.
Oh, die große Beziehungskritik.
So,
die kriege ich immer kurz reingewirkt vom Fötzchen. Das gibt's ja wohl gar nicht.
Oh nein, das soll keine Sache werden.
Ja, das hast du dir jetzt eingebrockt. Das hast du dir jetzt eingebrockt. mit diesem Messer, das du mir gerade in den Rücken geworfen hast.
Der Witz daran ist, und da sieht man mal, was die Psychologie so macht, ist, dass ich es eigentlich lieb losschicken wollte.
Und dann hast du es aber lieblos losgeschickt.
Und dann war es plötzlich so passiv-aggressiv. Oh, ich würde dich auch gerne mehr reden, aber man muss es selber wissen. Ich frage mich, ob das, also es spiegelt ja auch ein bisschen den Redeanteil wahrscheinlich unserer Beziehung wieder, oder?
Ich glaube auch, ja.
Also ich rede einfach gerne mehr als, also ich rede einfach gerne viel und
du redest ja nicht bewusst viel oder mehr als ich, sondern das ist einfach so eine Dynamik zwischen uns, dass du meistens mehr erzählst als ich und ich erzähle halt gerne ausschweifend, das hältst du dann nicht gut aus.
Wenn die Geschichte kommt, dann kommt sie lang.
Ja. Ich mag es gerne, Geschichten auszuschmücken. Das ist einfach ein großes Hobby von mir.
Und ich erzähle quasi immer alles, was in meinem Kopf vorgeht.
Ja. Stream of Consciousness.
Ja.
Stream of Consciousness versus Ausschmück.
Ja.
Galore.
Genau.
Hast du Hunger? Ist das dein Magen, der da knurrt?
Ja, ein bisschen.
Hören wir das?
Ja. Weiß nicht, ob wir es hören. Aber es war
aber
mein
du
Magen.
Du hast ja die Kopfhörer auf, du könntest sagen, ob wir es hören.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es von außerhalb der Kopfhörer oder in den Kopfhörern gehört habe. Lasst euch nicht irritieren. Es ist, glaube ich, nicht Hunger, sondern ich habe gerade so viel Kohlensäure getrunken.
Ja, verstehe.
Ich cope oder ich verarbeite mein ganzes Leben, indem ich darüber spreche, schon immer. Also alles, was mir so durch den Kopf geht, ich würde noch viel, viel mehr reden, wenn ich nicht so erzogen worden wäre, dass auch mal gut ist. Also auch dir gegenüber.
Ja.
Ich könnte dir den ganzen Tag erzählen, was mich beschäftigt, weil mir das gut tut. Deswegen habe ich auch früher so viel Tagebuch geschrieben, weil wenn ich es erzähle oder wenn ich es aufschreibe, ist es aus meinem Kopf und ich muss nicht mehr drüber nachdenken.
Ja.
Und ich weiß aber, dass du und auch andere Menschen, die ich kenne, quasi Sachen erst alleine zu Ende denken müssen und dann reden.
Ja.
Und das war bei mir noch nie so, weil ich muss immer reden oder schreiben, um überhaupt zu wissen, was ich denke.
Aber wenn du das Gefühl hast, dich mir gegenüber selber zu limitieren, was den Redeanteil betrifft, dann fang doch einfach auch wieder an, Tagebuch zu schreiben.
Habe ich auch überlegt. Mache ich auch immer mal, tut mir dann auch gut, aber dann ist es ist auch irgendwie anstrengend zu schreiben, also auf eine andere Art als zu reden.
Schreibst
weil
du es an einem Computer oder schreibst du es noch von Hand?
Früher habe ich es von Hand geschrieben.
Ja. Weil, würdest du es jetzt am Computer schreiben?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil es fühlt sich dann so wie Arbeiten an.
Ja.
Also eigentlich würde ich wahrscheinlich lieber eher wieder von Hand schreiben. Aber es ist halt so viel langsamer als reden.
Das stimmt.
Eigentlich müsste ich mir selber so ein Sprachnachrichten-Tagebuch oder sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Aber es ist für mich echt Coping und deswegen bin ich so gewöhnt, immer viel zu reden und auch immer sehr viel so unredigiert zu reden. Und das spiegelt sich dann im Podcast wahrscheinlich automatisch wieder. Also ich hoffe, dass das für euch nicht so schlimm ist, weil ihr teilt auf jeden Fall die gleiche Liebe für Nilsis Stimme wie ich. Ich glaube aber, dass wir ganz generell das wahrscheinlich nicht genau auf 50-50 werden bringen können. Aber es wird auch immer Themen geben, da wird Nils mehr zu erzählen haben.
Zum Beispiel beim heutigen Zwingerclub.
Zwingerclub.
Ich habe etwas mitgebracht, von dem ich möchte, dass du es dir mal anhörst, von dem ich weiß, dass du es dir niemals anhören würdest. Aber ich liebe es so und ich will, dass du es auch mal hörst.
Ich hoffe so sehr, dass es keine alten Domian-Folgen sind.
Also sind keine alten Domian-Folgen, okay. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich bin kein Sadist.
Nee, also schlimm ist es nicht, aber ich fände es langweilig.
Nee, sind keine alten Domian-Folgen, weil ich mache gerade vielleicht für die HörerInnen zur Erklärung, ich mache gerade einen großen Domian-Re-Listen. Ich höre mich gerade durch alle Domian-Folgen, auch immer so zum Einschlafen und so, aber ich bin gerade im Jahr 99 und hab gestern die sehr skurrile Folge vom 31. August 99 gehört, in dem ein Mädchen anruft und sagt, sie ist ein Riesenfan von den Fantastischen Vier, vor allem von Michael Beck, und jetzt ist sie crack-abhängig. Das ist etwas sehr weirder.
Und wir müssen einmal ganz klar sagen, dass Michael Beck mit ihrer Crack-Abhängigkeit nichts direkt zu tun hatte. Nein.
Aber dann sagt Domian, sagt dann den schönen Satz, von dem ich bis heute hoffe, dass die Fantas immer samplen werden: Wie kommt man denn von den Fantastischen Vier zu Crack? Das ist wirklich ein fantastischer Satz.
Voll.
Ja. So, also deswegen das zu Domian, aber ich habe was anderes für dich, von dem ich möchte, dass du es dir anhörst.
Ich bin sehr gespannt.
Ich gucke mal gerade, das dauert 54 Minuten und 55 Sekunden und es ist das Album Alleine auf Partys, 18 gewöhnliche Hits von der Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Ich liebe die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Das ist eine Band, die
sind da 18 Songs drauf?
Ja.
In 54 Minuten?
Ist ein Best-of-Album. Du liebst ja Best-of-Alben.
Das stimmt.
Und das ist, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen ist hervorgegangen aus der Band Superpunk, die ja wiederum hervorgegangen ist aus der Band Fünf Freunde. Und
Superpunk war eine, verwechsel ich den gerade, war das nicht eine britische Band?
Nee. Du meinst Supergrass.
Ja,
okay. Superpunk ist eine Hamburger Band, die ich sehr liebe, die ganz viele tolle Platten und Songs gemacht haben. Großer Hit.
Lass uns nicht abschweifen.
Ne, aber egal, einer meiner Lieblingshits von Superpunk ist Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Ein fantastischer Song. Und daraus ging eben die Liga der gewöhnlichen Gentlemen hervor. Und die haben zum Beispiel, ein Lied habe ich dir von denen schon mal gezeigt, nämlich der große Kölner Pfandflaschenskandal, Betrug. Das ist ja eines meiner großen Lieblingslieder mittlerweile. Mhm. Und die haben eben jetzt ein Best-of gemacht, wo der Song auch drauf ist. Das heißt, Allein auf Partys, 18 gewöhnliche Hits, ein Hits in Anführungsstrichen.
Okay.
Und das musst du dir jetzt mal
anhören. Das soll ich mir anhören. Ja. Okay. Dann mache ich das wohl.
Weil man muss dazu sagen, Maria hasst es immer, wenn ich ihr Musik zeige, und wenn sie sagt, aber ist das, nee, nicht wenn ich dir Musik zeige, aber wenn du fragst, ist das lustige Musik?
Ja. Das ist immer das Genre witzige Musik, dem Nils restlos emotional verfallen ist, dem gehe ich gerne aus dem Weg.
Aber es ist halt nicht nur witzig, sondern es ist musikalisch super, weil es ist halt so
sondern
Soul.
Sondern es ist auch platt.
Es ist so eine Art Soul und es ist tatsächlich ja witzig. Ich meine, der große Kölner Flaschenbetrug ist auch ist eine wahre Geschichte.
Ich habe mir die Geschichte auch gern erzählen lassen von dir damals, aber ich brauch's halt nicht als Song.
Ja, der Song ist aber mega gut.
Ja, okay. Okay. Ich höre es mal, versprochen, und ich melde mich.
Wir sind gespannt, was du nächstes Mal sagst. Das bedeutet, das ist der Zwingerclub für dieses Mal und wir können jetzt loslegen mit dieser Folge Niemand wird verurteilt und euren Geheimnissen.
Heute hatten jetzt zwei Themen mitgebracht.
Heute habe ich zwei Themen mitgebracht. Das erste ist folgendes, das heißt, Freundin mit Toxic Boyfriend, kann ich zu Dump him raten oder besser nicht?
Das dünnste aller Eise.
Das große Freundesproblem.
Das dünnste aller Eise.
Ich glaube, es ist das dünnste aller Eise und auch das dümmste aller Eise.
Es ist halt, also ich meine, wir wissen wie immer nicht mehr als das, was du gerade vorgelesen hast. Und wir müssen ja einmal unserer Sorgfaltspflicht wegen auch mal nachfragen, was bedeutet denn für diese Person toxisch? Bedeutet für sie toxisch zum Beispiel, dass die Person, die uns schreibt, die Person, die in dieser vermeintlich toxischen Beziehung ist, nicht mehr so oft sieht?
Naja, ich, also, was ich finde, also das ist ja jetzt mal eine Grundsatzfrage, die du hier quasi aufmachst, nämlich wenn wir nicht so viele Details haben, wovon sollen wir ausgehen?
Was ist toxisch?
Aber da müssen wir, glaube ich, einfach uns darauf einigen sozusagen, auch mit unseren HörerInnen, dass wir die Geheimnisse und Fragen auf uns beziehen. Also dass wir jetzt quasi unsere Maßstäbe an solche Fragen anlegen.
Aber
also,
die müssen wir trotzdem mal nennen.
Das,
dann,
was
ne?
wir als toxisch empfinden würden sozusagen.
Toxisch ist ja eigentlich alles, was die andere Person eigentlich eher unglücklich macht als glücklich, ne?
Mhm.
Und die einschränkt und bremst und auf eine nicht consensual Art und auch vielleicht auf eine nicht bewusst consensual Art.
Ja, das glaube ich ist das große Problem bei Toxizität, dass das nie bewusst ist von den toxischen People.
Warst du schon mal in so einer richtig toxischen Beziehung?
Bestimmt. Aber ich finde, wenn man drin steckt, checkt man es nicht so richtig.
Nee, aber du bist ja jetzt hoffentlich nicht gerade drin.
Naja, Redeanteil ist es schon toxisch, aber Töckchen könntet ihr auch nennen. Mhm. Wie wäre das denn als Spitzname?
Ja.
Nein, das ist wirklich die untoxischste Beziehung. Toxischste
aber wir haben bestimmt,
Beziehung.
Wir haben auf jeden Fall toxische Momente.
Naja,
aber
wir haben alle unsere Toxizismen.
Ich glaube, sowas kommt ja immer. Also ich glaube, toxische Beziehungen kommen oft aus einem Ort von einerseits Unsicherheit, aber natürlich auch Egoismus, dass man sozusagen die andere Person zu etwas versucht zu kriegen oder zu formen oder wie auch immer, die einem selbst sozusagen gut tut und der anderen aber nicht. Und das weiß man dann meistens auch.
Ich glaube sogar in manchen Fällen, ich sage sehr bewusst manche, das ist wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit, aber in manchen wenigen Fällen entsteht eine Toxizität auch aus einer Beziehungsdynamik heraus. Also dann sind die einzelnen Personen vielleicht nicht toxisch, aber durch die Charaktere, die da aufeinandertreffen, entwickelt sich eine Toxizität, die irgendwie beiden nicht gut tut.
Das war auf jeden Fall eine Beziehung, in der ich mal war.
Ja, ich glaube ich auch. Aber das ist wahrscheinlich jedem von uns mal passiert.
Ja, das ist dann so, die Eigenschaften, die man hat oder der Charakter, der man ist und der Charakter, der die andere Person ist, wirken aufeinander so fies und manchmal ist man ja aber trotzdem verliebt.
Das ist wie so Mentos in Cola Light.
Mhm. Ja, also ich finde es, ich würde jetzt eher ein Beispiel finden für irgendwas, was so über längere Zeit fies wird und nicht so mit einmal ausbricht. So Rost.
Also, Metall. Also Wasser, Luft und Metall.
Ja, das fühle ich eher.
Na.
Das ist auch ein viel schöneres Bild. Nee, aber ja, die Frage ist natürlich, also das Schlimmste ist ja, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, die in einer toxischen Beziehung sind,
ja.
Das ist ja der Person, die da drin ist, so schwer. Das Schlimme ist ja, wenn man die, also wir alle haben bestimmt schon mal einem Freund oder einer Freundin gesagt, ey, also jetzt mal ehrlich von uns allen, liebe Grüße, aber what is happening?
Mhm.
Das Problem, was dann ja immer passiert, ist, oder oft passiert, immer ist ja Quatsch, ist, dass manchmal dann, also man, dass die Person, und mir ist es, pass auf, ich war in einer toxischen Beziehung. Mein Freundeskreis hat mich darauf angesprochen.
Ja.
Mehrere Male. Einzelne Leute jetzt nicht, keine Intervention oder so. Und ich wurde dann noch possessiver dieser Beziehung gegenüber und habe die noch mehr verteidigt, weil ich glaube, das ist auch so eine menschliche Reaktion, dann in die andere Richtung zu gehen, weil man verteidigt ja dann nicht nur die Beziehung, sondern auch seine eigene Entscheidung, die man getroffen hat. Also man rechtfertigt sozusagen das Leben, was man gerade führt.
Mhm.
Und je mehr jemand versucht, dagegen zu halten, desto mehr hält man selber dagegen. Mhm. Und deswegen ist das nicht unbedingt der Weg daraus.
Mhm. Glaube ich auch.
Sag du mal.
Ich hatte das auch mal. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte einen Freund, der war Horror. Und das habe ich ihr gesagt, habe ich ihr auch mehr als einmal gesagt. Und irgendwann hat sie dann mal zu mir gesagt, hör doch mal auf, ich habe mich doch jetzt für den entschieden, hör doch mal auf damit, hier andauern, wenn du mich siehst, mir zu erzählen, wie scheiße der ist. Weil ich weiß, dass du den scheiße findest, ich will das nicht mehr hören. Und das habe ich schon verstanden. Also da habe ich dann auch mich danach damit bedeckt gehalten, habe es hier und da mal so anklingen lassen, weil sie es auch wusste und dann so als Gag auch und so. Aber
wurde bestimmt herzlich gelacht.
Ja, sie fand es dann, glaube ich, auch manchmal witzig, weil ich ja, das kann ja auch witzig sein.
Hat sie dir denn ich weiß übrigens nicht, wie das ist, aber hat sie dir denn zugestimmt? Also so, ja, das ist wirklich scheiße bei ihm, aber ich will das halt.
Nee,
also sie fand es gar nicht.
Ja, so. Ja genau, sie fand das nicht, aber es hat sie genervt, dass ich als ihr Freund sie andauernd quasi im Gesicht da so reingestoßen habe. Oder ihr meine Sicht auf ihn erzählt habe oder aufgezwungen habe, wie auch immer. Und das habe ich schon verstanden. Also das fand ich auch okay, dass sie mir das gesagt hat. Und ich habe dann, wie gesagt, habe mich dann ein bisschen weggehalten und habe dann irgendwann gecheckt, dass eigentlich, wenn jemand, den du magst, in so einer toxischen Beziehung für dich oder auch offensichtlich, oder ich meine, ich bin ja ein sehr objektiver Beurteiler, ich wusste einfach, dass der Typ scheiße ist. heute sagt sie das übrigens auch. Das glaube ich, das, was man da als Freund leisten kann, ist eben nicht das zu sagen, weil wie du sagst, das sorgt eher dafür, dass man sagt, hä, fuck you, jetzt erst recht irgendwie, was mischst du da ein? Sondern man muss sehr, ich glaube, man muss sehr supportive sein und sehr vermitteln, dass man immer da ist, weil toxische Leute erledigen sich sowieso meistens von selbst und irgendwann merkt das eine Person auch. Und da muss man einfach, sozusagen ständiges Dasein demonstrieren.
Naja, ja, voll. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal, also mit toxisch meinen wir jetzt aber nicht wirklich so körperlich abusive oder so, wir reden jetzt
Das ist nochmal was, das ist glaube ich nochmal was anderes.
Das würde ich nämlich gerne mal aktiv ausklammern, weil da sind ja andere Schritte gerechtfertigt. Also wir reden jetzt eher von irgendwie einer Beziehung, die irgendwie, wo man einfach merkt, dass die Freundin oder der Freund nicht klein gehalten wird, nicht happy ist oder sich nicht die Person sein darf, die sie sein möchte. So, ne?
Ja, ich denke gerade über körperliche Abusive nach, weil da funktioniert es ja oft ähnlich. Also Menschen, die in so einer Beziehung sind, wo ihr sich.
Ich will auch nicht sagen, dass wir darüber nicht reden. Ich vielleicht dann eher eine andere Sendung oder so, damit wir so ein. Weil es sonst schwer wird, wenn wir quasi jeden Punkt, den wir machen, in 14 Unterpunkte aufdröseln müssen.
Also weißt sagen wir mal so, eine Beziehung, in der die Partnerin vom Partner, das ist es ja meistens, also jetzt ich brauche jetzt keine Typen, die sagen, aber Männer werden so geschlagen werden, ist natürlich toxisch, aber das ist ja quasi High-Level-Toxic. Also das ist ja sozusagen
Aber deswegen wollte ich das
die
mal
Endstufe
gerne mal
von
so
Toxizität. Deswegen klammern wir das heute mal aus, in diesem Gespräch jetzt, in dieser Verhandlung, aber es ist schon auch immer noch toxisch und es gibt immer noch genug Partnerinnen, die dann sagen so, ja, aber er ist ja, ich will trotzdem bei ihm bleiben.
Wie findest du eigentlich überhaupt das Wort?
Toxisch?
Ist ja auch relativ neu.
Es ist relativ neu, aber es ist schon relativ abgewetzt, finde ich. Ich finde, es wird mittlerweile für alles Mögliche benutzt. Wie das ja oft zum Beispiel auch so, es gibt ja auch zum Beispiel mittlerweile viel Kritik daran, wenn man sagt, dass einen etwas triggert, weil das eigentlich ein psychologischer Fachbegriff ist, der für wirkliches Trauma benutzt wird.
Und
für
der
PTSD
dann auch Triggerwarnung hinterherzieht, die mir auch nicht immer gerechtfertigt sind.
Und der jetzt dadurch verwaschen wird, dass Leute sagen, mich triggert das, wenn die Oma zu langsam vor mir im Supermarkt ist.
Ich gebe zu, dass ich das auch benutze.
Ich auch. Aber trotzdem, ich versuche darauf zu achten, weil ich eben weiß, dass, genauso wie ich auch mal oft sage, irgendwie, wenn hier die Bücher schief stehen, oh, das hält mein OCD nicht aus, sollte man eigentlich auch nicht machen, weil OCD ist eine ernsthafte Diagnose, eine ernsthafte psychische Diagnose von Menschen, die wahnsinnig darunter leiden.
Ja.
Und wenn man das so als Gag benutzt, ist das einfach assi eigentlich.
Stimmt.
Und deswegen, das versuche ich mir auch abzugewöhnen. Ich habe so irgendwie noch,
ich habe auch so ein paar Sachen. Aber das kann man ja auch mal besprechen. Aber genau, toxisch.
Toxisch.
Also es ist halt schwer, das zu definieren. Wir hätten vielleicht, ich ärgere mich jetzt, ich hätte vielleicht vorhin mal was lesen sollen dazu.
Oder wenigstens den Britney Spears Song hören.
Ja, den habe ich heute früh ein paar Mal gehört. aber im Prinzip merkt man, dass da was schiefläuft in der Beziehung.
Ja.
Und man muss natürlich, aber das will ich trotzdem einmal sagen, weil als ich noch jung war und meinen besten Freund lange Zeit für mich hatte, weil wir beide Single waren, und dann hatte der eine Freundin und hatte nicht mehr so viel Zeit für mich, das ist noch nicht toxisch.
Ja.
Da muss man dann einfach auch, also ne, ich sag das nur einmal, weil da habe ich auch dann gesagt, ja, die lässt sich ja gar nicht raus und so, aber nee, er wollte halt nur viel Zeit mit ihr verbringen und war vorher halt Single und hatte, also das ist es nicht.
Ja.
Das wollte ich auch nochmal. Oder es ist auch nicht, wenn sich mal ein Pärchen streitet.
Ja.
Wir streiten uns ja auch und das ist auch keine toxische Beziehung.
Ja.
Also das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie, dass man das Wort eben auch nicht verfrüht benutzt.
Mhm.
So. Aber wenn…
Ist auch nicht toxisch, wenn eine Busfahrer mal anschnauzt.
Nee, ja.
Diese toxische BVG mit der Feind nicht mehr.
Ja, wobei, da weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht doch stimmt.
Aus den Türen treten, der Bahnfahrer. Ja. Aus den Türen treten, ist das schon toxisch.
Ja. Was aber ein guter Spruch ist auch, die U-Bahn ist kein Weihnachtskalender, Sie können ruhig alle Türchen öffnen. Das war bis jetzt mein Favorite.
Das ist aber sehr toxisch, finde ich.
Ja, das ist wirklich toxisch.
Entschuldigung.
Ich glaube, was man, also es geht ja um die Frage, was macht man als Freundin?
Mhm.
Und das ist total schwierig, weil Ich kann mir vorstellen, was hilft, ist, wenn man, wie du schon sagst, eine Freundschaft anbietet, die die Person stärkt. Also die der Person nur auf eurer Zweierebene zeigt, du darfst sein, wer du willst, es ist erstrebsam zu sein und zu sagen, wer du sein willst, es ist, du darfst fühlen, was du willst, mhm, und dass sie sozusagen die Person aus der Beziehung, die sie mit euch hat, vielleicht sich eine Kraft oder ein Verständnis von Eigenwert, mhm, und von Stärke und von wie es sich anfühlt, wenn man bedingungslos lieb gehabt wird, erfährt, mhm, die sie dann in diese toxische Beziehung, genau, tragen kann. Das ist aber so krass theoretisch, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das null hilft. Also dieser Tipp jetzt gerade, weil man dann, ja, aber was bedeutet das? Was mache ich denn da in Gesprächen? Aber das ist vielleicht so eine Herangehensweise.
Das ist nicht so theoretisch. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht im Leben irgendwie.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann nicht messen, wie viel es geholfen hat, aber, mhm, aber ich glaube schon, dass das eines der wenigen Dinge ist, die ich überhaupt machen kann. Also weil das andere, was man machen muss und können muss und was richtig schwer ist, ist auch viel Kritik einfach runterschlucken, weil es geht ja um jemanden, den man mag, den man lieb hat, und man will ja, dass es dieser Person super geht. Man, mhm, will ja, dass es seinen Freunden super geht.
Ja.
Und wenn man sieht, dass die Freunde blindlings ins offene Messer rennen, mhm, in einer toxischen Beziehung, dann will man die ja davor schützen.
Ja.
Und man will aber nicht immer vor sowas geschützt werden. Man will ja, ja, auch seine selber auf die Herdplatte fassen und so weiter und so fort. Und
die nachhaltigsten Trennungen entstehen auch, weil sie sozusagen aus der Person kamen und nicht, weil der Freundeskreis es wollte.
Genau. Und es zu schaffen, da auch mal zurückzustecken und diesen Impuls der Person, die man mag, helfen zu wollen und die auf den richtigen Weg sozusagen bringen zu wollen und diesen Impuls zu unterdrücken, das ist natürlich auch total anstrengend und schwierig.
Voll.
Aber das muss man sich wirklich angewöhnen, weil das total wichtig ist, auch für eine Freundschaft.
Und dann gehört auch dazu, und das ist wirklich auch wieder so ein dünnes Eis, dass man auch nicht zu herablassend wird. Also, dass die Person, die in dieser vermeintlich toxischen Beziehung ist, ja auch vielleicht eine erwachsene Person ist, die weiß, was passiert. Also,
ja.
Vielleicht auch nicht und zum Teil nicht, aber ein bisschen schon. Und ich finde es auch übrigens nicht verwerflich, schon auch mal, wenn die Person jetzt zu dir kommt und sagt, hey, mein Freund hat das und das gemacht, schon auch mal zu sagen, ja, fand ich jetzt von ihm ehrlich gesagt nicht so cool. Also ne, ja, das heißt nicht, dass man nie sich da irgendwie so, dass man dann auch keine Gedanken mal loslösen darf. Aber das dann, also ich glaube, unterm Strich muss sein, die Person muss es dann selber wollen und selber drauf kommen.
Mhm.
Aber man kann natürlich helfen. Das heißt jetzt auch nicht, dass ihr da manipulieren sollt oder, mhm, so. Ich glaube, es ist wirklich nur, es geht echt darum, die Person so zu stärken und der so ein Feedback zu geben, dass sie daraus sich irgendwie Kraft schöpft, die sie woanders dann einsetzt.
Es ist ja auch so.
Ich, mhm, überlege die ganze Zeit, was mich aus meiner Beziehung rauskommt. Also, meine toxische Beziehung endete.
Ja.
Übrigens auch zweimal, also wir hatten auch mal eine Pause zwischendurch, mhm, weil es wirklich am Ende quasi so lächerlich wurde, also die Dinge, die da passiert sind, und aber auch, weil er auch unglücklich, also wir waren beide unglücklich da drin, das hat natürlich auch geholfen, also wir wollten dann am Ende beide, dass es aufhört.
Mhm.
Das, aber ich war auch, ich war, es hat mir, ich glaube, ich war, keine Ahnung, ein paar Wochen happy oder vielleicht wegen mir 3 Monate, aber der Rest war im Großteil einfach, vor allen Dingen war es so viel Arbeit. Und, mhm, eine Beziehung muss Arbeit sein, wir beide arbeiten auch viel daran, mhm, aber es war so krampfig. Also es war, ja, wenn wir einen guten Abend hatten, war der so fragil, dass ich da dann immer so ganz vorsichtig wurde, so, oh Gott, ich darf jetzt nicht, und dadurch war er ja dann auch im Arsch.
Es ist auch so, wenn man sozusagen Freunden vermittelt, die in einer toxischen Beziehung sind, dass man das scheiße findet oder dass man den Partner oder die Partnerin scheiße findet, und sich dann aber auch das schafft, sich bedeckt zu halten danach, auch wenn es vielleicht gewünscht ist oder wie auch immer, aber irgendwann zu diesem Punkt kommt, dann habe ich es so erlebt, dass Menschen, die in toxischen Beziehungen waren und die irgendwie Freundinnen von mir waren, dass die dann danach, wenn sie zu mir gekommen sind und mir über Probleme oder was auch immer von ihren toxischen Partnern erzählt haben, dass sie immer zu mir gesagt haben so, ja, ich weiß, du findest den jetzt scheiße, hier hat das und das gemacht und so. Also das ist ihnen schon schwer gefallen, mir das zu erzählen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es ja zeigt, dass deine permanente Kritik zumindest eine Reflexion ausgelöst hat, dieser Person, der Person gegenüber, in die sie, der toxischen Person gegenüber, in die sie irgendwie verliebt ist oder mit der sie zusammen ist. Du schüttelst jetzt den Kopf, weil du mir nicht zustimmst, aber ich finde das so, weil das.
Na, oder die Person hat einfach sozusagen nur verarbeitet, dass du das immer scheiße findest.
Nee, es ist denen ja dann auch unangenehm, weil sie wissen, dass die toxische Person jetzt Scheiße gebaut hat. Mhm. Und sie erzählen mir das dann, weil sie es loswerden wollen, weil sie drüber reden wollen, wissend, dass ich die Person toxisch finde. Und ich bin aber dann trotzdem für die da. Also das ist ja, genau das ist ja, steter Tropfen hüllt den Stein.
Ja, ja. Ja, ja, absolut. Ich überlege gerade noch weiter auf dieser Definition von toxisch rum. So ein bisschen. Und ich frage mich, ob eine nicht toxische Beziehung funktioniert ja so, dass man der Person, mit der man zusammen ist, oder den Personen, mhm, vertraut. Mhm. Man vertraut ihnen ja, also ich mache mich in deiner Gegenwart ja total verletzlich, indem ich dir sage, dass ich in dich verliebt bin, dass dir mein Herz gehört. Ich werde jetzt mal poetisch. Ja, das kennt man von mir nicht.
Dein ist mein ganzes Herz.
Ja.
Du bist mein Reim auf Schmerz, Maria.
Ja. Okay, cool. Tausendmal berührt. Naja. Damit gebe ich dir ja auch eine totale Macht über mich. Weil du weißt, du kannst mich relativ easy verletzen.
Ja, aber das
ist. Nee, lass mich mal weiterreden. Also ich versuche jetzt mal einen sehr starken Punkt aufzumachen, um quasi dann wieder eine Kurve zu drehen.
Nee, aber dann mach weiter, dann mach den Punkt auf.
Ja, ja, aber nicht mit dem Gesichtsausdruck, mein Freund.
Den kann keiner hören.
Ja, aber ich schon. In meinen Adern. Also ich will nur sagen, dass Beziehung ja auch ein krasses gegenseitiges Vertrauen ist.
Ja.
Deswegen tun sich ja auch Menschen schwer, die verletzt wurden, weil sie hintergangen wurden, in Beziehung wieder zu vertrauen. Weil man sozusagen, wenn ich mich auf dich einlasse emotional, hast du eine große Macht über mich, die du nicht, also Macht hat hier so eine negative Konnotation, aber du hast sozusagen, also du könntest mich jetzt super easy mit verschiedensten Dingen verletzen,
ja,
was andere nicht schaffen würden, weil sie nicht so weit in meinem Herzen drin sind wie du.
Ja.
So. Und da lässt man sich ja im besten Fall, lassen sich da ja beide drauf ein, weil sie sich so lieb haben. Und man lässt sich auch drauf ein, weil Liebhaben oft bedeutet, dass man den anderen ja gar nicht verletzen will, deswegen passiert es nicht.
Mhm.
Und deswegen erlebt man im allerbesten Fall nur die schönen Seiten des Aufeinander sich einlassens und sich einander öffnens, weil ja nicht nur der Schmerz erhöht wird, sondern auch die Freude und die Liebe und das Glück.
Mhm.
Aber man kann es halt nicht trennen. Ne, wenn mein Herz sozusagen dir gehört, dann kannst du Freude, Liebe, Glück erhöhen, aber theoretisch auch Schmerz.
Mhm.
Und ich habe halt das Gefühl, dass in toxischen Beziehungen eine Seite der Beziehung diese Verantwortung nicht ernst nimmt oder dieses Vertrauen sozusagen missbraucht. Auf verschiedene Art. Toxische Beziehungen kann ja auch sein, dass jemand immer fremd geht, also ganz stumpf.
Mhm.
Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand, bewusst oder unbewusst übrigens, diese Hingebung einer Person, die vielleicht in der Beziehung mehr zum Hingeben neigt, vielleicht so eine etwas im Vergleich devotere sozusagen, das insofern dann eben auszunutzen, auch bewusst oder unbewusst, indem man dann die eine Person mehr machen lässt oder indem man sozusagen mehr macht, was einem selbst besser gefällt, obwohl es der anderen Person nicht gefällt und so weiter.
Mhm.
Und das meine ich halt, also dass man dieser offene Kanal, der sozusagen zwischen uns beiden die ganze Zeit fließt, dass man den nicht mit dem nötigen Verantwortungsgefühl bespielt.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, also weißt du, was ich meine? Also ich passe ja nicht nur auf mich auf, sondern ich passe ja auch auf dich auf. Also wenn wir zum Beispiel beide irgendwas unternehmen, und ich schlage was vor, was wir machen und du sagst, ja, okay, wegen mir, und dann fällt mir aber ein, nee, warte mal, du hast das ja. Dann sage ich zu dir, weil ich auch auf dich aufpasse, aber sag ruhig, wenn du es nicht machen willst. Ich weiß, du kannst es nicht leiden. So, also, weißt du, da passe ich ja auch wieder auf dich auf, weil ich wüsste, du würdest das jetzt für mich machen. Und das sind halt auch so Sachen, die können halt im Alltag ganz kleine Sachen sein, dass dann vielleicht irgendwie die eine Person immer die größere, also mehr putzt oder irgendwie mehr so Scheißsachen macht und die andere Person das so hinnimmt und sich selbst sozusagen versteckt hinter, naja, sie will das ja unbedingt oder so. Also das meine ich eben dieses, man muss so auch aufeinander aufpassen. Man muss auf sich aufpassen, aber auch aufeinander, weil die Person in der Beziehung liebt einen eventuell sehr stark und ist bereit, eine Menge zu machen. Ich weiß, du würdest alles für mich machen. Ich würde alles für dich machen, aber wir passen darauf auf, dass das nicht wirklich passiert. Und das ist, glaube ich, wenn eine Person das nicht so interessiert oder unbewusst darauf nicht achtet und die andere Person aber voll dazu neigt, ist das ja auch schnell eine toxische Beziehung, in der jetzt keiner vermeintlich mit Bösartigkeit reingegangen ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieser Kanal der hin und her flohenden Emotionen, die sozusagen potenziell da sein können, der, finde ich, der ist halt sehr sensibel, den muss man sehr bewachen. Hm. Und das geht natürlich, das läuft natürlich anders, wenn man mit 18 in einer Beziehung ist oder wenn man jetzt so wie in den 40ern in einer Beziehung ist, weil man lernt ja auch, ich habe unglaublich viele Menschen verletzt in meinem Leben ohne Boshaftigkeit, weil man das ja auch erstmal lernen muss, was das bedeutet.
Ja.
Also man muss lernen, was will ich und ist das alles okay oder verletze ich damit andere Menschen? Und man muss aber auch lernen, wie sind andere Menschen, also wie muss ich auch auf mein Gegenüber aufpassen? So. Und das ist natürlich was, wo man einfach nicht gut ist und dann bricht man andauernd Herzen von anderen oder wird selbst Herz gebrochen. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und dann lernt man das halt und wird dann im besten Fall besser darin. Wenn man aber natürlich, wie du schon vorhin gesagt hast, in so eine komische Dynamik rückt aus Charaktergründen oder auch wenn man mit einem Arschloch zusammen ist, der sozusagen vielleicht auch gar keine Liebe empfindet und die Liebe fließt nur in eine Richtung, der nutzt einfach die Person total aus oder sie nutzt die Person total aus. Das ist natürlich, das kann natürlich dann auch passieren. Also ich sag halt dieses, es ist halt für mich das ultimative Vertrauen, was ich dir sozusagen schenke, auf mich aufzupassen.
Mhm.
Und du könntest es theoretisch ausnutzen, wenn ich noch jünger wäre oder weniger erfahren oder eine Persönlichkeit, die sich da leicht ausnutzen lässt. Manchmal merkt man es ja auch gar nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass es auch noch Arschlöcher auf der Welt gibt und Toxizität nicht immer ein Versehen ist oder nicht zusammenpassen, sondern
total.
Es gibt einfach auch Arschlöcher worldwide. Aber im Grunde genommen, also um das nochmal zusammenzufassen, Dumping bringt in der Regel eigentlich nichts. Man kann es mal sagen, dass die Freundin oder der Freund dann im jeweiligen Fall auf jeden Fall Bescheid weiß, wie man das selber sieht, diese
oder auch
Beziehung.
Wenn die Person zu euch kommt und euch quasi nach Rat fragt, so ich habe das Gefühl, irgendwie dann natürlich, klar, seid ehrlich.
Wenn man den Partner, also, die Partnerin sieht, das, dann kann man es auf jeden Fall mal sagen, dass da irgendwie auch alles klar ist. Aber man kann es niemandem ausreden. Und da muss man einfach, da ist einfach Geduld offensichtlich der größte Schlüssel, den es gibt. Und eben immer für eure Freunde da sein. Das ist für mich, glaube ich, sehr wichtig.
Ich war auch mal in so einer, das ist
nicht so persönlich nehmen, darf man das.
Ja, es hat eigentlich auch erstmal nichts mit euch zu tun.
Ja.
Ich war auch mal in einer Beziehung, die war relativ kurz. Die fand mein Freundeskreis so schlimm, dass da zwei Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, wenn du dich von dem nicht trennst, können wir nicht mehr mit dir befreundet sein, weil wir halten das nicht aus. Weil der so schlimm ist und wir nicht verstehen, was du da machst. Und du wirst immer, wenn du mit dem zusammen bist, auch so eine schlimme Person, dass das jetzt wirklich er oder wir sind. Da waren wir noch sehr jung. Aber ich habe mich für sie entschieden damals. Aber es war auch nur eine Affäre. Es war keine Beziehung.
Es wurde uns ja sogar auch mal vorgeworfen, eine toxische Beziehung zu führen.
Stimmt.
Und das hat aber auf so ganz komischen Annahmen war das begründet, die irgendwie gar nicht zugetroffen haben.
Ja.
Also auch objektiv nicht zugetroffen haben.
Ja.
Das konnten wir dann auch aus der Welt schaffen mittlerweile.
Ja.
Aber es war irgendwie so ganz am Anfang.
Das war
konnte man uns noch nicht einschätzen. Und da gab es, glaube ich, eine Ironie zwischen uns, die andere nicht verstanden haben oder so. Und dadurch
weil
schien
wir
das
manchmal,
für diese
wir sind
ganz
manchmal
toxisch
ja ein bisschen frech zusammen miteinander.
Ja.
Und dass Menschen, die dann eine andere Idee von Humor haben, haben das dann so ernst genommen. So als würde ich dich die ganze Zeit rumkommandieren oder so. Also ganz, es war irgendwie, ich glaube, es war auch ein bisschen Projektion aus so einer eigenen Beziehung.
Das kann sein. Naja, auf jeden Fall so viel dazu, so viel zur Toxizität in Beziehungen.
In Freundesbeziehungen.
Und wir kommen zur zweiten Frage des heutigen Tages. Da wird es jetzt ein bisschen trauriger. Und zwar lautet das Geheimnis folgendermaßen. Mein Partner hat sich nach über 18 Jahren Beziehung von mir getrennt. Ich bin so lost. Das ist schon krass, nach 18 Jahren. Und vor allem auch dieses, also auch da wissen wir jetzt natürlich keine Details. Das ist alles, was wir darüber wissen. Das ist eben bei diesen Insta-Dingern, da hat man nicht viele Zeichen. Wir wissen nicht, ob das jetzt plötzlich, ob das überraschend kam. oder ob sich das so angekündigt hat, ob das ein langer Prozess war, ob das ein kurzer Prozess war oder so. Aber nach 18 Jahren Trennung ist, glaube ich, einfach immer krass.
Voll.
Für, zumindest für einen der beiden, für der verlassen wird.
Ich frage mich,
in der Regel,
wenn du die Person bist, die verlassen wird, oder mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person, die uns schreibt, das nicht wollte.
Mhm. Ja, wenn sie sagt, ich bin so lost.
Meinst du, es ist ein Unterschied nach 5 oder 18 Jahren? Schon, ne?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Strukturen sind nach 18 Jahren so krass verwoben. Mhm. Also ich glaube, es natürlich, es gibt so eine Art Break-Even, ab dem es, also sagen wir mal 10 Jahre, ja. Ich glaube, zwischen 10 und 18 Jahren ist kein Riesenunterschied. Aber ich glaube, zwischen 5 und 18 Jahren ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied. Mhm.
Also erstmal tut uns natürlich total leid.
Tut uns sehr, sehr leid.
Und das ist auch total schwer.
Ja.
Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns schon verlassen wurden. Das heißt, wir können zumindest im Ansatz so spüren, wie sich das anfühlt.
Ja, aber nach 18 Jahren, da hat man ja, da sind Strukturen gewachsen, da hat man sich ein gemeinsames Leben aufgebaut, da hat man ja auch, ich glaube, irgendwann ist auch die Zukunftsplanung so, dass man dann nicht mehr in Frage stellt, ob das so weitergeht, weil das, weil auch ein, und das meine ich überhaupt nicht, mag negativ klingen, aber das meine ich gar nicht negativ, ein gewisser Gewohnheitseffekt eintritt.
Absolut.
Und man aneinander gewöhnt ist, was eine hohe Qualität ist. Solche Sachen kommen dann da alle zusammen und da, wenn das nach 18 Jahren, weil einer nicht mehr will, weg ist, dann wird einem als die Person, die zurückbleibt, so krass der Boden unter den Füßen weggezogen, weil ja deine ganze Existenz, natürlich ist man nicht, besteht man nicht nur als Paar und assimiliert, wird darin assimiliert und ist dann so borgmäßig irgendwie nur noch Teil eines Kollektivs, sondern man bleibt ja mal eine eigene Person, aber so Freundeskreis, auch Familie, Schwiegereltern, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir nicht mehr zusammen wären, was ich mir nicht gerne vorstelle und auch nicht gut vorstellen kann, aber dann sozusagen auch gar nicht mehr den Kontakt zu deinen Eltern zu haben und so und das irgendwie.
Glaub mal, meine Mutter würde mich dumpen. Anytime. Du, also meine Eltern wirst du nicht mehr los.
Aber da, die, als wir zusammen kamen,
ich krieg nur noch eine Weihnachtskarte von meinen Eltern.
Als wir zusammen kamen, hatte deine Mutter noch heimlich Kontakt mit deinem Ex.
Ja, aber da siehst du ja, und den mochten sie nicht mal besonders. Ja. Also du bist safe, mein Freund. Um mich müssen wir uns alle sorgen.
Ja, tut mir leid, dass du dann keine Familie mehr hättest.
Ja.
Dann musst du dir eine neue suchen.
Ich denke, das ist das, was passieren würde. Also,
aber ja, das ist eine, also all diese Strukturen, wenn die dann plötzlich weg sind oder wegbrechen oder irgendwie nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit haben, wie sie vorher haben, das, weil es kann ja sein, dass sie trotzdem noch irgendwie mit ihr down sind, aber es ist halt, hat andere Vorzeichen, als es hat, wenn man zusammen ist. Das finde ich schon krass. Also, das ist schon, da wird ein komplettes Lebenswerk plötzlich eingerissen.
Ich überlege die ganze Zeit, was so. Was man da auch raten kann, ne? Also, ich ist jetzt auch gar nicht unbedingt die Frage nach Rat, aber oder was man, was so der nächste Schritt wäre. Wenn du dich jetzt von mir trennst, wie ich sozusagen, was für mich so, was passieren würde.
Mhm.
Ich glaube, es ist extrem persönlichkeitsabhängig.
Mhm.
Auch wieder.
Mhm.
Wie copt man mit so Sachen?
Mhm.
Ich bin jemand, ich würde wahrscheinlich für ein Jahr.
Richtig saufen.
Ja, und zwar durch. Nein. Ich würde wegziehen.
Ja.
Ich würde irgendwie so ganz drastisch in, also in ein anderes Land ziehen und von da arbeiten. Also irgendwo in Europa schon, aber so, ich müsste irgendwo hin, wo niemand und nichts ist, was mich an dich erinnert.
Mhm.
Also ich würde so richtig, ich würde wahrscheinlich hier die Wohnung untervermieten und zum Glück bin ich ja die Hauptmieterin. Und also ich würde wahrscheinlich die Wohnung untervermieten, mir irgendwo eine kleine Wohnung, irgendwo eine Einzimmerwohnung, keine Ahnung, in Frankreich, Italien oder England oder so nehmen.
Ah.
Würde da hinziehen, nee, England geht ja nicht mehr, fuck Brexit, würde da hinziehen und zum Glück ist mein Job relativ digital und würde mein Leben so von, also relativ schnell so doll umstellen, dass ich diese kleinen Sachen, die in meinem Alltag hier vorher so waren, die du belegst, nicht spüre. Also ich würde so wegrennen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Weil wenn ich in der Wohnung bleiben würde, mich würde hier alles an dich erinnern. Jede Straße würde mich an dich erinnern. Jede Person, mit der, die wir, also alles würde mich an dich erinnern. Und das würde ich, wahrscheinlich würde ich hier so einen Monat rumliegen und weinen. Und dann würde ich aufstehen und würde für ein halbes Jahr oder Jahr quasi weggehen. um diese Sachen nicht mehr zu haben, dieses, ah, guck mal, das ist der Spiegel, wo du immer, und so, also geniales Beispiel auch, weil gerade die Spiegel hier erinnern mich sehr an dich, Nils. Nee, aber weißt du, was ich meine? Und würde dann, dass ich in einer Umgebung bin, die ganz neu ist und mit dir nichts zu tun hat.
Mhm.
Und da würde ich dann natürlich weiter trauen, weil ich nehme die Trauer ja mit.
Mhm.
Aber ich hätte, das wäre für mich, und weil im Kleinen habe ich das in Ex-Beziehungen auch so gemacht. Für manche ist es ja die neue Frisur.
Mhm.
So, und ich bin natürlich auch, das weiß ich auch, habe natürlich das Privileg, dass ich das auch so machen könnte.
Mhm.
Und ich würde dann wo sein, wo ich dann eben durch diese Trauer durchkomme, aber ohne eben ständig mit dir konfrontiert zu sein.
Mhm.
Und würde dann versuchen, was ja dann immer so, also was hoffentlich passiert, ist, dass ja der Schmerz, der wird ja weicher.
Na.
Und der schwächt ja irgendwann ab. Und dann kommt irgendwann der erste Tag, wo du, es ist ja eine richtige Trauer. Und dann kommt irgendwann der erste Tag, wo du plötzlich irgendwas machst und merkst, krass, ich habe jetzt die letzten 3-4 Stunden nicht an Nils gedacht.
Mhm.
So. Und dann wird das mehr und öfter und dann fängst du wieder an, du selbst zu sein und fängst deinen Körper und dein ganzes Ich rearranged sich sozusagen langsam wieder eine eigene Person zu sein, die nicht zum großen Teil aus deinem Partner existiert, was ja gefühlt, wenn er weg ist, noch mehr so ist als in der Beziehung.
Hm.
Und das ist, glaube ich, da gehört dann Geduld dazu und bei mir würde halt auch dieses physische Entfernen aus unserem gemeinsamen Ort dazu gehören und der wäre halt Deutschland, Berlin oder wie auch immer.
Mhm.
Das, also dieser krasse Cut.
Mhm.
Wer bei mir? Was würdest du machen? Ist übrigens furchtbar, darüber nachzudenken.
Ich finde es interessant, dass das Erste, was du machen würdest, das ist, wovon ich die ganze Zeit in dieser Beziehung träume.
Ja, aber wir sind…
Nämlich, dass wir einfach hier alles hinter uns lassen und irgendwo anders hingehen. Mhm.
Aber Moment mal. Als wir zusammengekommen sind, ja, habe ich dir bei unserem ersten Date erzählt, dass ich Deutschland verlassen will.
Ja.
Wir haben ja nur gewartet, sozusagen auf familiäre Umstände. Also deswegen ist es jetzt auch nicht so interessant, als hätte ich es dir weggenommen oder so.
Nee. Aber ich glaube auch, dass Wegziehen das Richtige ist. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt in ein anderes Land ziehen muss, die Person.
Das kann ja auch nicht jeder, ne? Da geht es ja auch um Job und Finanzen und so. Also aber das ist jetzt eine sehr privilegierte Idee.
Ich glaube, umziehen, wegziehen, egal, Wohnung in der gleichen Stadt, anderes Viertel, andere Stadt, anderes Land ist natürlich Königsdisziplin, aber schon irgendwie die Straße zu wechseln und einfach in eine neue Wohnung, in eine neue leere Wohnung zu kommen und eine neue eigene Geschichte anzufangen, ein neues eigenes Kapitel aufzuschlagen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in so einem Fall.
Cool.
Das ist, glaube ich, so eine logische, räumliche Psychologie, die jetzt sehr binsig wirkt, aber die einfach totalen Sinn ergibt. Also dieses, weil Räume, Orte, das, also auch wie man eine Tür aufschließt, wie man auch nachts irgendwie den Weg zum Bad findet, ohne drüber nachzudenken, das ist ja fast so eine Art Muscle Memory.
Mhm.
Also sowas, was man so Bewegungsabläufe, sich durch Räume zu bewegen, die einfach so im Körper gespeichert sind, die einen natürlich immer an diese Zeit erinnern, weil die so damit verknüpft ist. Und deswegen muss man das, glaube ich, als erstes loswerden. Und das ist weder leicht noch schön noch was weiß ich, aber das ist, glaube ich, der erste logisch konsequente Schritt, den man machen muss, um da irgendwie mit copen zu können, ist einfach wirklich den Ort wechseln, einfach einen anderen, wie sagt man, nicht Einfluss ist das falsche Wort, aber einen anderen Eindruck zu bekommen, einen anderen Input zu bekommen.
Blickwinkel auch. Also Optik macht auch viel. So dieses, auf der Couch hat er immer gesessen. Also klar, wenn du deine Couch mitnehmen musst, aber dann bezieh sie vielleicht neu.
Ja, und ein anderer Blick aus dem Fenster und so weiter und so fort. Das ist total wichtig, glaube ich.
Weil das bremst einen auch die ganze Zeit, weil wenn du versuchst, dann im Leben weiterzumachen und dann kommst du nach Hause und dann siehst du den Ort, und den du mit ihm oder ihr sozusagen immer belegt hast, das bremst einen auch total. Ich finde es übrigens okay, wenn man vielleicht die ersten paar Wochen erstmal in Ruhe trauert, dass man jetzt das vielleicht nicht am ersten Tag macht.
Mhm.
Aber dann ist es, glaube ich, total wichtig, irgendeine Art …
Das, raus da, das Haus brennt. Das ist wirklich, das ist verbrannt und das brennt andauernd, solange du drin sitzt und alles dich irgendwie an diese Beziehung erinnert.
Gemeinsamer Freundeskreis, was macht man da?
Ja, den muss man wahrscheinlich teilt sich der so automatisch auf. Also ich glaube, dass man muss ja auch bedenken, dass auch Freunde Präferenzen haben, wen sie mehr mögen, wem sie sich enger verbunden fühlen.
Das tut mir jetzt wiederum leid für dich.
Wieso?
Du kriegst meine Familie. Nee, wir haben eigentlich einen ziemlich getrennten Freundeskreis.
No.
Also wir haben so ein paar gemeinsame, aber wir haben auch eine Menge jeder seine.
Ja.
Ich glaube, was auch total gut sein kann oder okay sein kann, wenn man, es gibt ja so Leute, die haben so enge Freundeskreise, ja, die so total zusammengehören, was nach 18 Jahren wahrscheinlicher ist als jetzt bei uns.
Ja.
Es ist übrigens auch völlig okay, wenn man dem Freundeskreis sagt, ich habe euch alle total lieb, aber gebt mir mal ein paar Monate, weil ihr auch mich zu krass an ihn erinnert. Ich muss mal ein bisschen atmen, ich komme zurück. Sowas ist auch völlig okay.
Es ist auch okay, wenn sich Leute im Freundeskreis entscheiden müssen. Man muss da kein schlechtes Gewissen haben, dass man sie sozusagen dazu zwingt, sich entscheiden zu müssen, weil ja, das ist okay.
Das ist okay.
Das ist völlig in Ordnung, dass man auch Loyalität erwartet oder einfordert oder
vor allen Dingen, falls was Schlimmes passiert ist.
Also ja, ich meine auch jetzt, wenn nicht. Auch, ich finde das völlig in Ordnung, dass Menschen sich positionieren sollen oder müssen oder so. Und es mag ja auch Freunde geben, die dann noch mit euch beiden getrennt befreundet sind. Und auch das ist okay.
Ja.
Aber man total kann auch von anderen, die sagen so, ja, ich weiß nicht, ob du oder er oder sie oder was auch immer. Okay, aber dann überlegst dir, weil so ist das Leben.
Und es ist auch völlig okay, vor einer Geburtstagseinladung zu fragen, kommt er oder sie auch?
Ja.
Es ist nicht unerwachsen oder albern oder kindisch. Ja. Ihr beschützt euch und euer Herz damit einfach, gerade wenn ihr noch in der Phase des drüber wegkommens seid.
Ja.
Und dann zu sagen, ey, ich hab dich total gern, darf ich dich nächste Woche zum Essen einladen? Ich würde dann zu der Party nicht kommen. Es ist völlig okay.
Ja.
Und auch wirklich, also, und was ich auch wichtig finde, wenn ihr nicht eh schon so wie wir auch sowieso, also ich hätte ein paar Freunde, ich glaube, die hast du, obwohl wir jetzt 8 Jahre zusammen sind, vielleicht 2-mal gesehen oder so. Also es gibt Freunde, die würden mich sozusagen nicht massiv an dich erinnern, die dann auch so ein Safe Space sein können.
Mhm.
Aber ich finde es auch gut und ich glaube, dass das ist wahrscheinlich am Anfang, ist man ja auch so betäubt und ist auch gar nicht möglich, aber lasst uns mal jetzt so ab Monat 2 reden oder so. Es ist auch, glaube ich, total interessant und gut, eben neue Freunde kennenzulernen, weil das auch ist wie die neue Wohnung und die neuen Möbel, was für euer Selbstbewusstsein total wichtig ist, dieses, ich bin fähig, also ich kann mir Dinge erschaffen als die Person danach.
Ja.
Also ich bin immer noch eine ganze Person im danach,
ja,
die eigene Beziehungen aufbauen kann, die eine eigene Wohnung beziehen kann, die ein eigenes Umfeld sich erschaffen kann. Also ich habe zwar lange zu zweit existiert, aber hoffentlich auch, ne, das hoffen wir für euch alle, wart ihr in der Person trotzdem, in der Beziehung trotzdem noch ein Individuum.
Ja.
Und dieses Individuum füttert ihr jetzt einfach wieder, weil dieses Individuum ist ja vor 18 Jahren auch alleine gewesen und hat jemanden gefunden und kann das heute auch noch, aber natürlich muss man erstmal trauern und heilen so.
Ja, ja.
Aber das und das so zu lernen, ist sozusagen, glaube ich, wenn man irgendeinen Volkshochschulkurs oder was weiß ich, irgendwas macht, wo man neue Leute kennenlernt, die gar nicht wissen, die euch als die Person in der Beziehung gar nicht kennen und das für die auch nicht interessant ist, sondern euch als die Einzelperson jetzt kennenlernen, ist ja auch total spannend. Also, weil, wer seid ihr jetzt eigentlich? Ich fände das auch total spannend, immer rauszufinden.
Wer seid ihr eigentlich?
Nach meinen Beziehungen, weil jede Beziehung verändert einen ja ein bisschen. Ja. Wer bin ich jetzt eigentlich nach dieser Beziehung für Leute, die mich jetzt kennenlernen so und sich darüber dann auch wieder selbst so ein bisschen kennenzulernen, finde ich halt total interessant. Und eben Beziehungen anzufangen und da meine ich nicht sofort Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen. Mhm. Das ist ja auch, die belegen ja sozusagen auch eventuelle Löcher in eurem Leben, die andere Beziehung hinterlassen hat. Mhm. Ne? Also diese irgendwie Gespräche oder so, es gibt ja, also wenn wir beide uns trennen würden, gibt es ja ganz, du erfüllst ja in meinem Leben ganz viele, neben dem, dass ich dich liebe, auch Zwecke. Also, ja, dass du die Person bist, bei der ich mich als erstes melde, wenn was Gutes oder Schlimmes passiert ist oder so, ne? Und dann passiert einem irgendwas und dann steht man so, da, scheiße, wie melde ich mich denn jetzt eigentlich? Das sind ja die Sachen, wo es dann so nochmal so richtig reinhaut.
Mhm.
Und da dann sich quasi andere Beziehungen aufzubauen für diese Zwecke, weil es gibt andere Menschen, die sich darauf freuen, die wissen es nur noch nicht, aber die sehr, sehr happy sein werden, dass ihr durch diese aktuellen Umstände in ihr Leben gekommen seid.
Mhm.
Das wisst ihr jetzt noch nicht. Das sind Future-Freunde, aber die freuen sich jetzt schon heimlich, ohne dass sie es wissen.
Es ist auch, manche Leute tendieren auch dazu, nach einem Beziehungsaussicht direkt in die nächste Beziehung zu stürzen, weil sie irgendwie nicht allein sein
Classic
können.
Classic Rebound?
Und das ist okay. Meine Güte, wenn dir das hilft, voll, dann macht das halt. Wird wahrscheinlich nicht die nächste 18-jährige Beziehung sein. Aber wenn es dir hilft, dann do it. Weil es gibt dann oft Freunde, die sagen so, ja, kannst du jetzt nicht, jetzt sei erstmal eine Zeit lang alleine, du brauchst jetzt und so. Fuck it, mach einfach was, wonach du dich fühlst, womit es dir gut geht. Und wenn das die nächste Beziehung ist, dann ist das halt die nächste Beziehung. So what? Irgendwie. Also da nicht so eine Schere im Kopf kriegen, weil die Logik oder Leute sagen, das wäre irgendwie nicht cool oder so. Mach das ruhig.
Darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen, die das unterstützt?
Sehr gerne.
Warst du noch nicht fertig? Eine
Unterstützer-Anekdote.
Ja, also diese sehr toxische Beziehung, die ich heute als toxisch empfinde, damals kannte ich das Wort noch gar nicht, aus der bin ich raus, irgendwann, nach 2,5 Jahren, glaube ich, und hatte sofort wieder eine neue, die so natürlich sehr oft so das Gegenteil davon war.
Ja.
Das war eine sehr fröhliche Beziehung, die basierte auf einer auch schon länger existierenden Freundschaft tatsächlich. Man hatte sich aus den Augen verloren, dann haben wir uns wieder und dann sind wir zusammengekommen. Und das hielt nur so, keine Ahnung, 3 Monate vielleicht. Und dann sind wir auch total nett auseinander, weil wir gemerkt haben, so, hey, what is happening? Mhm. Und das ist genau, was du gesagt hast. Das war sozusagen, ich hatte in dieser toxischen Beziehung wahnsinnige Angst, alleine zu sein. Ja. Unter anderem auch wegen der Sachen, die das Toxische ausgemacht hat. Was in meiner Beziehung der Fall war, ist, dass mir quasi vermittelt wurde, oder die Beziehung mir vermittelt hat, dass ich von Glück reden kann, dass die Person sich mit mir abgibt, weil ich würde sonst niemanden finden, weil ich absolut beziehungsunfähig bin. Ja. Das heißt, es hat sich dann so in mich reingefressen, dass ich echt eine Menge ausgehalten habe, weil ich dann irgendwann geglaubt habe, okay, wenn die Person es nicht mit mir aushält, bin ich halt für immer Single, weil ich bin komplett beziehungsunfähig.
Ja, so. Forever alone.
Genau. Und das ist natürlich eine Riesenangst, die einen auch in solchen Beziehungen drin hält.
Ja.
Und deswegen habe ich mich sofort an die nächste gekrallt, die sich mir geboten hat.
Ja.
Aber für mich war das die perfekte Brücke, weil die Person war einfach ganz anders, überhaupt nicht toxisch. Und wir haben uns mega gut verstanden. Es hat sich nur am Ende rausgestellt, dass es eigentlich eher eine Freundschaft war als Liebe. Aber es war so eine geile Brücke für mich, ohne diese Angst sofort so krass ins Auge gucken zu müssen, alleine zu sein, relativ safe sozusagen drüber zu gehen. Und dann ich war nach dieser kurzen Rebound-Beziehung viel entspannter alleine.
Ja.
Als ich es ohne gewesen wäre. Also manchmal kann das echt nützen. Was ich nur total wichtig finde, ist, dass man das auch offen kommuniziert der anderen Person gegenüber, für die es vielleicht doch was Ernsteres ist. Also ich habe dann, die Person wusste von Anfang an, dass ich gerade aus einer schwierigen Beziehung komme. Ja. So. Also das finde ich dann schon wichtig, aber wir haben uns beide darauf eingelassen, es war total nett und wir sind, glaube ich, beide relativ schmerzfrei nach ein paar Monaten da wieder raus. Und für mich war das so ein guter, wie so eine Übergangsdroge irgendwie, wie so ein, dass ich mich easier abgewöhnen konnte, weil ich abgelenkt war auch. Also es war auch eine Art neue Wohnung. Ich bin auch tatsächlich witzigerweise bei dem Typen fast sofort quasi eingezogen.
Ja.
Also ich war so gut wie gar nicht zu Hause, sondern war fast nur bei der Person, weil mich da und war gut abgelenkt und das war total nett. Mhm. Ich will das auch gar nicht runtermachen, weil es war auch an sich einzeln total schön. Aber es hat mir natürlich auch wirklich geholfen und vor allen Dingen hat es mir auch geholfen, Selbstbewusstsein wieder zu erlangen. Ich glaube aber auch, dass man das ohne Rebound kann.
Ja. Wichtig wäre noch zu erwähnen, nach dem Schluss machen, alleine in eine Karaoke-Bar zu gehen und If You Leave Me Now zu singen, in der Hoffnung, dass das irgendwas
against
mit einem macht.
All odds. Against All Odds von Phil Collins.
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, das fühlt sich gar nicht so an, wie ihr hofft. Dass man legt.
Just a memory of your face, so take a look at me now.
Ah.
Sorry.
Hilft gar nicht so sehr.
Oh, ich habe sofort Gänsehaut.
Es ist wirklich nicht, es ist nicht der Moment, von dem ihr glaubt, dass es ist. Man wird dann sehr mitleidig angeguckt, aber die Menschen machen dann weiter mit ihrem Leben. Und man ist,
wenn man Against All Odds singt?
Man ist nach wie vor allein. Was?
Wenn man Against All Odds singt? Nee, wenn man If You Leave Me Now singt.
Wenn man alleine in die Karaoke-Bar geht und traurig so ein Lied singt, weil man gerade gebreakupt wurde.
Aber macht's trotzdem, wenn ihr es fühlt.
Ja, das, also es ist nicht die Katharsis, die man sich davon erhofft.
Wer weiß.
aber ja, also nochmal an die Person, falls sie das hier hört, die dieses Geheimnis geschrieben hat. Unsere ganzen Herzen sind bei dir.
Ja.
Das ist echt eine saudoofe Situation und wie gesagt, zieh weg, zieh um.
Ja. Aber erlaubt dir auch traurig zu sein, es ist einfach traurig.
Ja, es ist total traurig.
Es ist nach einem Jahr traurig, nach 18 Jahren traurig, aber es ist traurig.
Stop the sadness, Maria.
Take a look.
Sad-dis-moi. War das nicht Sadness Part 1? Enigma.
Ihr Lieben. Es war wieder total schön.
Ja, fand ich ja.
Und ich hoffe, ich habe nicht sehr viel mehr gesprochen als du.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es war sehr ausgewogen. Ich glaube, es war sehr 50-50 heute. Aber wir freuen uns, dass ihr hier dabei seid. Wir freuen uns auch über all eure Kommentare, über all eure Messages, die wir kriegen zu den Folgen, wo ihr uns schreibt, per DM auf Insta, an unseren Account.
Ja, wir lesen uns die immer gegenseitig vor und freuen uns darüber so krass doll.
Total.
Das ist wirklich total süß von euch.
Auch wenn ihr uns längere Nachrichten auf Patreon schreibt, falls ihr uns da abonniert habt, um dort exklusive Folgen zu hören.
Wenn
wie
ihr
zum
nicht
Beispiel,
genug von uns kriegen könnt.
Wie zum Beispiel unsere ganzen Lindy-Folgen, die wir extra nur für unsere Patreon-FollowerInnen aufnehmen und für unsere Apple-Channel-Abonnenten. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns zum Beispiel auch über Patreon schreibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da abonniert und uns supportet und dafür diese ganzen Exklusivfolgen kriegt. Das finden wir Weltklasse und wir sind tatsächlich jetzt schon von der Resonanz sehr überwältigt und finden das ganz, ganz toll. Also da freuen wir uns. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns da abonniert. Wir freuen uns aber sowieso über jeden Menschen, der uns abonniert, der uns zuhört, der uns eine gute Bewertung zum Beispiel auf iTunes hinterlässt. Ihr könnt uns auch auf Spotify 5 Sterne geben. Ihr könnt uns auch 5 Sterne schicken. Ihr könnt auch in ein 5-Sterne-Hotel gehen und uns da hören, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch 5 Sterne am Himmel zählen,
ja,
während ihr diesen Podcast im Gras liegend hört, wenn wir wieder normal menschliche Temperaturen haben oder ihr an einem der Orte lebt, auf den ich stinkneidisch bin, weil es da immer warm ist. Dann ist das auch alles möglich und wir haben euch auf jeden Fall wahnsinnig lieb.
Das stimmt, wir haben euch wirklich sehr lieb. Wir haben mit euch wirklich gar keine toxische Beziehung.
Nee, muss man wirklich, eine richtig untoxische Beziehung, ja. eine richtige Medizinbeziehung eigentlich. Also
was ist das, eine basische Beziehung? Keine Ahnung.
Eine medizinische Beziehung ist es eigentlich.
Das ist untoxisch, das Gegenteil von toxisch.
Das Gegenteil von Gift ist doch eigentlich Medizin, oder? Oder gegen Gift?
Ist es nicht vielleicht einfach Wasser?
Wir haben eine richtig wässrige Beziehung mit euch.
Ja, Leute, das diskutieren wir nächstes Mal aus. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend.
Bis zum
bald.
Nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.